wake up fine. Tell me that I'm alright, that I ain't gonna die.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, egal wann du diesen Podcast hörst, egal wo du diesen Podcast hörst, nimm dir heute wieder ganz bewusst Zeit. Wir haben gerade März und der März, der steht für den Darmkrebs. Es geht natürlich um Prävention, es geht um Früherkennung, es geht um Vorsorge. Und deswegen begrüße ich dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und ich hatte selber 2018 eine Diagnose Brustkrebs und habe dann 2021 meinen eigenen Podcast gegründet, weil ich mir gedacht habe, es gibt so viele Menschen, die über dieses Thema Krebs sprechen möchten. Und deswegen sitzen wir hier. Deswegen sitze ich hier jede Woche mit einem ganz tollen neuen Gast, wo ich mich jedes Mal sehr drüber freue. Und heute habe ich mir die liebe Esther eingeladen. Und Esther hatte letztes Jahr die Diagnose Darmkrebs. Und darüber sprechen wir heute. Und ich danke Esther, dass sie heute hier ist und dass du uns mitnimmst auf deine Reise und wie wichtig eben Prävention ist, wie wichtig Früherkennung ist, Vorsorge ist und alles das erfährst du jetzt, wenn du dran bleibst. Also herzlich willkommen, liebste Esther. Schön, dass du da bist.
Hallo Kendra, hallo ihr alle.
Ja, liebste Esther, lass uns ein bisschen in das letzte Jahr hineinhuschen. Wo standest du gerade? Was war gerade so los bei dir, also bevor die Diagnose Darmkrebs war? Magst du uns ein bisschen mitnehmen?
Also meine Darmkrebsdiagnose hat mich wirklich aus dem Nichts getroffen. Ich hatte 2021 im Frühjahr eine Thrombose ohne erkennbaren Grund. Und mein Arzt hat mir damals schon gleich geraten, sobald der Blutverdünner abgesetzt ist, möchte er gerne Darmspiegelung machen, weil eine Thrombose wirklich auf einen Tumor hinweisen kann. Das hat keiner ernst genommen, meine Familie nicht. Die wollten mich eigentlich eher noch davon abraten, weil die Thrombose ganz schön verheilt war und ich keinerlei Probleme hatte. Und ich habe meinem Arzt aber vertraut und gedacht, der wird sich schon was dabei denken. Was soll dabei rauskommen? Ich fühle mich ja gut. Habe die Darmspiegelung gemacht und gleich danach, das war Dezember 2021, in den Blicken gesehen, scheiße, da ist was. Dann wollte man mir nichts sagen. Ich habe dann aber darauf bestanden, auch mit der Narkose, die haben ständig nachdosieren müssen, dass die mir wirklich sagen, was Sache ist, weil ich das gespürt habe gleich, dass da was auf mich zukommt. Und ja, die Diagnose oder der Erstbefund war gleich niederschmetternd. Also die konnten die Darmspiegelung gar nicht weitermachen. Der Tumor war so groß, dass sie quasi aufhören mussten. Es war schon kurz vorm Darmverschluss. Boah. Und von der Optik her zu 80% bösartig.
Mm. Okay.
Genau. Und ähnlich habe ich dann auch reagiert. Also ich habe das mir angehört, mich gefragt, okay, 20% Restchance, dass es nicht bösartig ist, ist trotzdem sehr groß. Also ich wusste, ich muss definitiv in den nächsten 1 bis 2 Wochen ganz dringend unters Messer. Mm. Dann lief das eigentlich alles automatisch. Mein Arzt hat das geplant mit der Klinik, wo er vorgearbeitet hat. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich muss dazu sagen, ich bin reiner Kassenpatient. Wenn es wirklich drauf ankommt, muss man den Leuten einfach sagen, man wird trotzdem behandelt, als wäre man ein Privatpatient. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, also ob das in der Klinik war oder bei den Ärzten, man hat sich Zeit genommen, mir das alles zu erklären. Was ich gefühlt habe, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich bin selbstständig, ich bin Grafikerin, arbeite zu Hause. Ich kam nach der Darmspiegelung nüchtern nach Hause und habe einfach geguckt, dass ich meine Jobs, die ich vor Weihnachten noch angenommen hatte, dass ich die fertig mache, weil ich nicht wusste, wann man mich hier entfernt. Und das hat mich sehr gut abgelenkt. Mhm. Also ich konnte nicht grübeln.
Mhm. Genau, da sagst du was ganz Wahres. Du hast einfach funktioniert, würde ich mal so behaupten, dann eben. Ne? Also durch diese Diagnose, die dir mitgeteilt wurde, ist man ja letztendlich in einem ganz skurrilen Film, hätte ich beinahe gesagt, und denkt sich, okay, wann wache ich auf? Wann ist der Albtraum beendet und alles? Und ich höre bei dir raus, obwohl diese Diagnose so niederschmetternd war und wenn man dann gesagt bekommt, ja, 80% bösartig, 20% könnte noch so sein und du gehst dann eben damit nach Hause und hast dann so im Hinterkopf, oh, ich habe aber noch die und die und den Job und den und das und hier noch das zu erledigen und es ist kurz vor Weihnachten und da ist man eben in so einem Funktionsmodus, damit man eben gar nicht drüber nachdenkt, damit man eben gar nicht sich Zeit nimmt, dann erstmal sich mit dieser ganzen Sache auseinanderzusetzen und sich einfach mal so in die Schublade, so zack, Schublade auf, bup, bup, rein, puff, zur Schublade zu und dementsprechend das sehr gut wegdrängen kann. Und sich dann hervorragend natürlich auch mit Arbeit ablenken kann. Ist das so ein bisschen richtig, was ich gesagt habe?
Ja und nein, würde ich sagen. Also die Ablenkung war mit Sicherheit gut, dass ich nicht so drüber nachdenke. Man hat mich auch von den Ärzten gebeten, nicht zu googeln, nicht Wikipedia zu benutzen, sondern alles auf ein Blatt Papier zu schreiben und die Fragen von den Fachärzten beantwortet zu bekommen, weil jeder Fall individuell ist. Das habe ich tatsächlich auch wirklich nicht gemacht. Also ich habe Klopapier genommen oder irgendwelche Zettel, die rumlagen und wann auch immer mir was einfiel, habe ich es aufgeschrieben und bin mit meinen ganzen Zetteln dann zu den Arztgesprächen immer hingegangen. Tatsächlich waren es ja auch nicht viele Tage. Ich wurde ja schon kurz nach Weihnachten dann operiert. Aber diese Ablenkung war ganz gut. Also ich meine, dass es fast Krebs war, das war für mich dann eigentlich klar. Ich habe das auch von Anfang an Krebs genannt, habe mich da nicht versteckt. Und mir war das ganz wichtig, dass halt Familie, Freunde, meine Tanzgruppe halt auch sofort wissen, was Sache ist. Also einen Tag später war ich abends im Training und habe meinen Mädels gesagt, also hört mal zu, Mädels, Fasching im Januar wird bei mir schwierig. Ich werde jetzt erstmal operiert, es wird eine große Geschichte. Es ist wahrscheinlich Krebs. Und ja, dann haben wir uns erstmal alle weinend in den Arm gelegen. Und ich muss echt sagen, dass so diese Gefühle oder diese Freundschaften und Kontakte viel geholfen haben, um damit offen umzugehen. Und je mehr man das von sich aus quasi preisgibt oder offen damit umgeht, umso offener kamen mir die Leute auch entgegen und haben Fragen gestellt. Und ja, ich glaube, wenn man sich dahinter versteckt, kommt die Angst. Und die Angst kam bei mir nicht. Das kann man vielleicht als Tipp geben, wenn man betroffener ist.
Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Also als in den Tag zum Beispiel, als die Operation war, wie war es davor? Konntest du überhaupt schlafen? Hast du dir so große Sorgen gemacht? Oder hast du wirklich dieses tiefe Vertrauen in dir gehabt? Es wird schon alles gut werden.
Ja, das ist sehr breit gefächert. Ich glaube, ich hatte alle Emotionen, die man haben kann. Also es war auch ein spezielles Datum. Also ich habe Weihnachten noch gefeiert, durfte natürlich auch nicht so viel essen, musste am zweiten Weihnachtsfeiertag abführen, während andere ein leckeres Weihnachtsessen hatten, damit der Darm leer war für die OP. Und bin dann morgens ganz früh in die Klinik gefahren, musste dort nicht übernachten, konnte noch zu Hause schlafen. Ich glaube, ich habe sogar geschlafen. Ich kann mich nicht negativ daran erinnern, dass ich da jetzt großartig wachgelegen bin. Ja, durch Corona hat mein Mann mich auch nur abgegeben oben und musste dann wieder gehen. Der hat auch nach der OP nicht auf mich gewartet. Ich wurde sehr lange für die OP auch fertig gemacht. Ich habe einen Schmerzkatheter hinten als PDK-Pumpe gelegt bekommen zusätzlich, dass ich nach der OP auch schmerzversorgend aufbereitet bin quasi. Ja, ich wurde 7,5 Stunden operiert und der Tumor lag sehr ungünstig in der Kurve. Normalerweise wird bei Darmkrebs von den 3 Abschnitten immer nur einer entfernt und dadurch, dass er halt in der Mitte zwischen 2 Abschnitten lag, musste leider, um gut operieren zu können und um ein Rezidivrisiko zu senken, 2 Abschnitte entfernt werden. Das heißt, ich habe nur noch ein Drittel Dickdarm. Und konnte aber, weil ich anatomisch mit mehr Darm gesegnet war, also manchmal kommt das Schicksal, spielt dann auch was gut zu, konnte man mich ohne einen künstlichen Darmausgang, ohne einen Stoma versorgen. Wow. Und der Arzt hat wirklich vorher auch schon gesagt, er bemüht sich, dass ich kein Stoma bekomme. Er bemüht sich dafür, dass er nicht groß schneiden muss, dass er laparoskopisch, also minimalinvasiv operieren kann. Und ich bin aufgewacht nach der OP und das Erste war Hand unter die Decke und gucken, was da so ist. Und ja, dann kam mein Chefarzt raus und sagte dann so, Pfoten auf die Decke. Das, was ich da suche, das ist da nicht. Aber ganz viele andere Beutel und es wäre besser, die Hände wären oben.
Okay.
Und da ist tatsächlich echt ein Megastein von mir geplumpst. Also das war schon mal die erste große Hürde. Ich hatte tatsächlich echt viel Angst, dass ich einen künstlichen Darmausgang kriege. Und kann da auch jeden verstehen, der davor Angst hat. Ich glaube, auch wenn es nur kurzfristig wäre, das wäre ein Einschnitt gewesen einfach in mein Leben. Und
ja, absolut.
Das war zumindest die erste Hürde, die ich schon genommen hatte. Ja, ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch schon, dass es nicht in Leber und Lunge gestreut hat.
Schön.
Und hatte dann quasi bis auf ja, die Probleme, die ich nach der OP hatte, nur noch die Hürde, ist es in den Lymphknoten oder nicht vor mir. Und leider hat es fast eine Woche gedauert, bis ich die Ergebnisse hatte. Oh. Ich hatte nämlich extremst viele Lymphknoten. Da ich mehr Darm hatte, hatte ich halt von allem auch mehr. Der arme Pathologe, der hat 2 Tage bestimmt länger mit mir arbeiten müssen. Und ja, und tatsächlich, als der Arzt dann reinkam, der Assistenzarzt, der mit operiert hat und sich einen Stuhl geschnappt hat, ist mir erstmal mein Herz in die Hose gerutscht. Ich habe gedacht, okay, der nimmt sich einen Stuhl, der nimmt sich Zeit, das schaut gar nicht gut aus. Dann nahm er noch meine Hand und ich dachte so, okay, er wird mir doch jetzt nicht einen Heiratsantrag.
Cool.
Ja. Tatsächlich wollte er mir nur die gute Nachricht bringen, dass in den ganzen Lymphknoten nichts gefunden wurde.
Wow.
Wir erst mal eine Runde zusammen geweint.
Nein, der Arzt auch.
Ja, ich muss sagen, es war mega empathisch und ja, seitdem heißt mein Schutzengel.
Also wow.
Seitdem heißt mein Schutzengel, also ich habe so einen Fuchs, den ich immer mitnehme zu den Untersuchungen. Den habe ich dann einfach mal nach ihm benannt.
Genau. Ja. Wow, was hast du in dem Moment gefühlt? Also erst hast du gedacht, oh Gott, jetzt sagt er mir hier alles voller Metastasen oder so und überhaupt. Und dann kommt er rein und holt sich einen Stuhl und setzt sich dann da auch noch hin, nimmt deine Hand, wo du denkst, so, oh krass, okay, jetzt ist alles vorbei. Und dann ist aber genau das Gegenteil passiert.
Ja, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich habe von den Reaktionen erst gedacht, also... Ja, kein Arzt hat Zeit, ne? Also richtig. Und man hetzt die nur so durch. Und mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn man das einfach so gesagt bekommt. Und ich fand das aber sehr menschlich. Also das war mein Neujahrsstart quasi, direkt 1. Januar. Eine ganz tolle Nachricht. Und neues Jahr, neues Glück, habe ich mir gedacht. Und ja, so kann es weitergehen.
Das ist so, so wertvoll, was du gerade sagst und so, ja, also es ist ja letztendlich, das hört sich dämlich an oder so, aber es ist ja schon fast wie so im Hollywood-Film, ne, also so, wie so in so einer, naja, nicht Romanze, aber ich meine schon, also das alles so, wie so ein Märchen, also wie so ein Krebsmärchen, sagen wir es mal so, aber eben auf einer sehr positiven Art und dass eben auch mal gesagt wird, hey, die Ärzte, die haben so einen tollen Job gemacht und ich konnte denen zu 100% vertrauen, die kannten Empathie, wie oft hören wir das Gegenteil und wie schön ist es, dass du jetzt da mal hingehst und sagst, nee, also mein Arzt oder meine Ärzte, die waren fantastisch, die haben sich so gut um mich gekümmert, obwohl ich keine Privatpatientin bin, haben sie mich als Mensch wahrgenommen, sie haben mich als Mensch gesehen, nicht irgendwie als Nummer 385 oder so und haben dich auch so behandelt. Was ist das für eine wertvolles Gefühl? Also das ist so eine Wertschätzung dann eben auch, ne? Also unglaublich schön. Ganz
also es ist schon echt was Besonderes und ich kann sogar noch eine Schippe draufsetzen.
Gerne.
Also als es um die OP-Planung ging, war natürlich auch nicht mehr viel Zeit, mich zu operieren. Und der Arzt meinte dann, also der Chefarzt, ja, ich muss da nochmal kurz was klären. Ging 10 Minuten raus, kam wieder rein und sagte, okay, der 27. den nehmen wir. Und ich habe erst im Januar erfahren, bei meiner Nachkontrolle bei meinem Arzt, dass er mit seiner Frau telefoniert hat, um seinen Skiurlaub einen Tag nach hinten zu verschieben, um mich operieren zu können. Und Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich vor den Ärzten weinen musste, weil das mich so getroffen hat, dass man, er hat es ja nicht gesagt, oh, jetzt muss ich meinen Urlaub verschieben oder das war einfach, ich muss da noch was klären und ich dachte, okay, ich komme da jetzt ungeplant mit meinem Darmkrebs, jetzt schmeiße ich da irgendeine andere OP durcheinander und jemand anderes kann nicht operiert werden und dann ruft er nur seine Frau an, um mit der zu klären, dass der familiäre Skiurlaub einen Tag verrückt werden muss, fand ich großartig. Also ich kann mich dafür gar nicht genug bedanken.
Genau. Ja, aber ja, was ist das auch für ein Gefühl? Also wieder auch da spielt dieses Gefühl so eine große Rolle dann eben auch und diese Wertschätzung, was du ja auch sagst und dass wir uns letztendlich für so eine Wertschätzung gar nicht genug bedanken können, genau, aber ja, dass wir in uns ja wahrscheinlich auch genau das Gleiche tun würden für solche Menschen dann eben, wenn wir es könnten, wenn wir eben in diesem Beruf leben würden. Und da merkt man eben auch, dass es ein Mensch oder das sind deine Ärzte, sind eben Menschen, die lieben ihre Arbeit. Mit 100% sind die wirklich Arzt und operieren mit Leidenschaft, weil sie eben sehen, dass sie den Menschen helfen können und dass es eben nicht wie eine Nummer ist oder dass es nicht um irgendwelche finanziellen Gelder geht, weil es große Operationen sind, die natürlich auch viel Geld kosten, wo auch viel Geld fließt, bla bla bla, sondern dass es wirklich um den Menschen an sich geht. Und das ist eben was ganz Besonderes und ich würde auch sagen, sehr einzigartig. Also das ist nicht, dass das die Regel ist, definitiv nicht, leider.
Ja, also tatsächlich wäre es schön, wenn es so wäre.
Ja, genau. Natürlich hört man das auch, dass, dass es viele tolle Ärzte gibt. Und ich kenne auch wirklich ganz, ganz viele tolle Ärzte. Aber man kennt eben auch diese Geschichten, wo es nicht so der Fall ist. Und das ist ja auch das, was meistens überwiegt. Ne? Das ist ja leider so. Und deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass du heute hier sitzt und dass du eben ja über diese so positiven Dinge dann auch sprichst. Nimm uns gerne mit, wie ging es dann weiter?
Ja, ich war insgesamt, ich glaube, 12 Tage in der Klinik, relativ lange, konnte mich auch am Anfang überhaupt nicht bewegen. Die Physio kam dann zwar, dann haben wir Krankengymnastik im Bett gemacht, um mich zu mobilisieren. Und ja, dann musste ich mit dem Rollator laufen, weil ich ja alle Beutel einpacken musste, ne, vom Blasenkatheter über die Schmerzpumpe und alles, was da so hing, musste man immer erst gucken, was hängt links, was hängt rechts. Und bis zur Entlassung hatte man mich quasi so weit, dass ich den Gang einmal rauf und einmal runter geschafft habe mit Rollator und Hilfe.
Wow.
Das ist nicht viel, wenn man vorher gewohnt war, sportlich zu sein. Und ja, also ja. Ich war so ein Frack, kann man sagen.
Ja, aber ganz ehrlich, nach so einer großen Operation mit 7,5 Stunden und dann eben die ganzen Blasenkatheter und Schmerzpumpe und was nicht alles. Also das ist schon, glaube ich, schon doch eine große Leistung. Und ich gehe mal von aus, sonst hätten die Ärzte dich auch nicht nach Hause gelassen, wenn du eben das nicht schaffst, über den Flur da alles zu laufen.
Genau, das war das große Ziel.
Habe ich mir gedacht.
Genau.
Super. Wie ging es dann weiter?
Ja, bei mir war ja, obwohl die Lymphknoten nicht befallen sind, leider das Thema, dass das Tumorboard beschlossen hat, die Patientin kann über die Chemo selbst entscheiden. Ja, genau. Und ich muss sagen, das war eine harte Nummer. Also das war echt schlimmer zu schlucken wie die Diagnose Krebs. Also ich habe da gestanden und ich glaube, mein O-Ton war zu dem Stationsarzt damals, es geht hier nicht um Schuhe kaufen. Sie müssen mir doch irgendwas hier empfehlen können. Ja. Sie können mir doch nicht sagen, ich kann das selbst entscheiden. Also das war für mich großer Mist. Und an dieser Empfehlung, die eigentlich keine war, habe ich ganz schön zu schlucken gehabt. Mein Arzt zu Hause hat dann beschlossen, weil ich körperlich so schlapp und überhaupt nicht gut drauf war, würde ich eine Chemo ja gar nicht schaffen. Nee. Also habe ich mich für die Reha angemeldet, um mich körperlich aufzubauen für den Fall, dass ich eine Chemo mache. Mein Bauchgefühl hat von Anfang an gesagt, ich bin da nicht dafür. Nirgendwo waren Krebszellen mehr. Und für den Fall, dass irgendwo was Kleines noch in mir schlummert, möchte ich selbst fit genug sein und nicht die gesunden Zellen noch platt machen. Das war mein Bauchgefühl, aber alle Ärzte haben immer nur beraten. Also ich war bei Onkologen, ich hatte einen Termin für die Port-OP schon, ich hatte die ganzen Beratungsgespräche und Nebenwirkungen mir angehört, damit ich nach der Reha starten konnte. Und bin dann in die Reha gefahren, habe mich körperlich und mental richtig fit gemacht.
Sehr gut.
Und tatsächlich auch dort wieder Bingo sagen können. Die Onkologin in der Reha hat sich ganz lange Zeit genommen, sich alle die Tumormarker angeguckt, meine Befunde angeguckt, sich mein Bauchgefühl angehört, sich das auch sehr ernst genommen. Erstmal überlegt, mir gar keine Antwort sofort gegeben, was ich super fand.
Ja.
Ein weiteres Gespräch vereinbart. Und dann kam sie mit einer Zweitmeinung vom Tumorzentrum Heidelberg daher.
Wow.
Von einem befreundeten Kollegen, dem sie meinen Fall vorgestellt hat und auch geschrieben hat, dass mein Bauchgefühl Nein sagt, was sehr selten ist. Die meisten Patienten würden wahrscheinlich eine Chemo machen, um jedes Risiko zu senken. Schließlich und endlich haben sie bestätigt, die Patientin hat ein sehr gutes Bauchgefühl. Wir können es beide zu 100% unterstützen, auf die Chemo zu verzichten.
Oh wow, wie schön.
Genau. Und dann stand die Entscheidung und ich habe alle Termine gecancelt. Genau, und war heilfroh. Ich habe aber beschlossen, mir nie vorzuwerfen, sollte es ein Rezidiv geben, mir nie vorzuwerfen, dass ich die Chemo nicht gemacht habe. Ich stehe zu dieser Entscheidung und was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch.
Nein.
Auch mit Chemo hätte niemand gewusst, wie es weitergeht oder wie geschwächt man ist. Man muss das einfach mit einem guten Bauchgefühl treffen. Das funktioniert bei mir noch, auch mit wenig Darm.
Absolut.
Und man braucht einfach auch gewisse Ziele. Und mein Ziel war ein bisschen speziell. geschluckt. Fasching habe ich ja vielleicht schon erwähnt, ist ein großes Thema bei mir mit meiner Tanzgruppe. Der Auftritt, auch da kam das Schicksal mir zugute, ist durch Corona abgesagt worden Ende Januar.
Corona auch was Gutes, ne?
Ich bin überzeugt davon, irgendwo lag das vielleicht nicht an Corona, sondern an mir. Also auf jeden Fall hat unser Verein die Auftritte in den Mai verschoben, sodass ich das Ziel hatte, im Mai mit meiner Tanzgruppe meinen Tanz und meine Position zu tanzen. Ja, sprachlos waren alle. Als ich das erlebt habe, war eigentlich jeder sprachlos. Ich konnte nicht laufen, ich konnte keine Socken und Strümpfe anziehen. Ich konnte nichts alleine. Und du willst tanzen.
Ist klar.
Das war auch mein Reha-Ziel, als der Arzt fragte, mit welchem Ziel möchte ich denn hier so raus? Und da sage ich, in 3 Wochen möchte ich so fit sein, dass ich wieder mit dem Training anfangen kann. Der Auftritt ist in den Mai verschoben. Also ich glaube, er war 2 Minuten sprachlos, der Kinnladen fiel runter und er hat mir nicht geglaubt.
Mhm.
Aber in den 3 Wochen haben wir schon ganz viel dort erreicht, sodass das Ziel schon ein Stückchen näher kam. Und alles Weitere musste ich dann halt auch zu Hause an mir arbeiten. Ne?
Mhm.
Stück für Stück. Mit Bewegung und auch Essenstherapie, Ernährungstherapie habe ich noch gemacht. Wollte ich unbedingt mein Ziel erreichen.
Okay. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in das Thema, also gerade was jetzt so das Essen angeht, was die Ernährung angeht, wie weit sich das geändert hat vor der Diagnose und nach der Diagnose?
Also im Vorfeld möchte ich sagen, für alle Betroffenen, die vielleicht gerade in einem Tief hängen, mit der Diagnose oder Angst davor haben. Es bessert sich. Der Darm lernt dazu. Und ich bin jetzt ein Extrembeispiel, außer mir wäre der Darm komplett entfernt worden oder ich hätte einen Stoma, dass man mit wenig Darm viel noch erreichen kann.
Mhm.
Also direkt nach der OP war es so, dass ich quasi von einem Durchfall in den nächsten mich geflüchtet habe, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was vertrage ich und was vertrage ich nicht. Also vermeintliche Schonkost, es war alles blähend, es war alles schlecht.
Mhm.
Es war frustrierend, es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis wann muss ich wieder flitzen.
Mhm.
Und schnell flitzen konnte ich ja nicht. Also tatsächlich war das auch echt frustrierend. Ja. Also auch noch in der Reha, dass ich dachte, oh Gott, wie soll das werden? Ja? Dann hatte ich eine Ernährungstherapie noch mir verschreiben lassen, mit dem Ziel zum Schluss, dass ich gelernt habe, es ist auch oft stressbedingt, man braucht auch Zeit zum Essen, es ist manchmal gar nicht das, was man isst, sondern auch,
wie?
Ja, man sollte Stress vermeiden, langsam essen, gut kauen.
Absolut.
Das sind einfach so Tipps, die ich weitergeben kann, aber ich habe immer gesagt, was in jetzt nicht klappt, das klappt vielleicht in einem Vierteljahr. Also ich habe immer auch versucht, Sachen, die mir geschmeckt haben, zwischendrin auszutesten. Wenn ich selbst koche, klappt auch vieles, was jetzt im Restaurant nicht klappt. Ich bin noch nicht zufrieden mit mir, aber ich bin wesentlich weiter als vor einem halben Jahr und erst recht als vor einem Jahr.
Ja.
Und ich gebe immer noch nicht auf.
Ja.
Also das ist noch ausbaufähig. Irgendwann, laut meinem Arzt, müsste auch Schnitzel mit Pommes wieder gehen. Das ist jetzt sowas, was leider gar nicht funktioniert. Also so frittiertes, paniertes, blähendes Hülsenfrüchte ist leider noch nicht so mein Ding. Aber ich experimentiere schon wieder mit bisschen Knoblauch und Zwiebeln und wenig Öl. Und wenn ich so manche ja, Basics beherzige, dann klappt das. Und man kann sich halt auch wenig lecker anrichten. Also man braucht nicht unbedingt das breite Spektrum an Essen. Also man ist zufrieden mit dem, was man verträgt, und dann muss man sich das halt lecker anrichten.
Ja.
Dann ist auch ein Frischkäse auf dem Brot toll und mit ein bisschen Kresse drauf. Und
ja.
Ja, also mittlerweile funktioniert das so ganz gut wieder.
Ach, wie schön. Ja, vor allem, man hat dann eben diese Lebensqualität wieder, ne? Wenn man dann eben bedenkt, dass man ja vorher dann eben gerade einen riesen Tumor herausoperiert bekommen hat, dann wird man damit dann auch in irgendeiner Art und Weise fertig, was dann eben die Ernährung angeht, und ist einfach nur unglaublich dankbar, dass der Darm wieder funktioniert dann eben auch, ne? Und
ja.
Ich glaube, dass man dann wirklich sich auch diese, ja, diese Dinge dann auch bauen kann, dass man eben auf einiges dann auch verzichtet, dem Darm zuliebe, oder dass es eben Zeit braucht, und das darf ja auch völlig sein. Ja.
Genau, und deswegen ist auch Bewegung halt ein großes Thema, was die Verdauung zusätzlich unterstützt. Also ich glaube, das ist bei jedem Krebs so, dass Bewegung empfohlen wird.
Ja.
Das kann man allen
sagen. Mein Leitspruch, ja.
Bewegt euch, es tut gut. Tief durchatmen draußen, ich genieße es mittlerweile. Ich war überhaupt kein Ausdauersportler. Also ich habe das gehasst. Also spazieren gehen war okay, aber jetzt so joggen und walken, also war nicht meins. Ich habe anderen Sport gemacht. Aber auch da hat das Schicksal mir in der Reha so einen Marathonläufer an die Hand gelegt, der mich schon mental dort gecoacht hat. Und ja, an meinem ersten Tag zu Hause hat es hier geregnet. Und ich habe gedacht, oh, wenn ich jetzt dem sage, es hat geregnet, ich war nicht laufen.
Ja.
Geht gar nicht. Und dann war ich laufen im Regen und habe ihm das geschrieben. Und Stück für Stück, es hat mir echt, mittlerweile macht es mir Spaß. Ich kriege einen Grappel, wenn ich einen Tag nicht draußen bin. Ich muss. Also,
ja.
Es befriedigt mich. Es ist echt ein schönes Gefühl, laufen zu gehen.
Ja, und es ist auch so befreiend, ne? Also es ist auch wirklich so, gerade was Bewegung angeht, was Laufen angeht, in der Natur anlaufen angeht, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man auf dem Laufband dann eben im Fitnessstudio läuft. Und das sehe ich genauso, definitiv. Liebste Esther, wie ist es denn mit deinem Tanzauftritt gewesen? Hast du den durchgezogen? Also wie ich dich kenne, ich kenne dich noch nicht so lange, aber ich sehe dich hier sitzen und ich bin mir zu 1000% sicher, dass du den durchgezogen hast und dass es auch funktioniert hat.
Na klar, das funktioniert. Wo ein Wille, da ein Weg. Also ich habe mich wirklich noch, ich glaube, bis 2 Wochen vorm Auftritt geschont, was so extrem Beine werfen und so betroffen hat. Klar, meine Bauchmuskeln waren ja auch total durchschnitten. Aber ich habe mir immer das Feedback von den Ärzten geholt. Ich habe Krankengymnastik gemacht. Ich mache Reha-Sport 2-mal die Woche. Also ich habe mich schon ganz gut aufgebaut, nicht nur mit Laufen. Und die Mädels waren eine große Stärke. Und es gab immer einen Plan B. Die haben immer gesagt, wenn das nicht geht, du musst dich jetzt nicht knien. Du kannst die stehende Position machen. Wir tauschen da was. Und also ich kann es gar nicht beschreiben, als wir uns fertig gemacht haben für den Auftritt und dann sind wir zu Fuß da zum Auftritt mit unserem Köfferchen rübergewandert und da gibt es auch ein Foto von, da strahle ich wirklich so ganz tief von innen.
Oh, wie schön. Wahnsinn.
Und das ist ganz wichtig. Also ja. Wenn man so Ziele hat, die sollten klar auch erreichbar sein. Also ich würde jetzt nicht auf den Berg kraxeln wollen, was ich vorher nicht gemacht habe, kann ich jetzt bestimmt auch nicht hinterher. Aber man kann an sich arbeiten und man sollte sich Ziele stecken, die vielleicht in weiter Ferne sind, aber die man mit ein bisschen Anreiz auch schaffen kann. Mhm. Und das ist ein Motivator ohne Ende gewesen.
Mhm.
Also das, wenn man sowas schafft, dann denkt man, kann man alles schaffen. Und ja, dann sucht man sich halt die nächsten Ziele.
Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man eben diese kleinen Ziele auch hat oder eben diese kleinen Steps dann auch eben hat, weil man sich dann ja auch daran entlang hangelt, dann eben auch diese Vision dann eben hat, was ist in ein paar Wochen oder dann eben auch sich Gedanken darüber macht, um den ersten Urlaub oder ein schönes Wochenende oder was auch immer. Und man dann in einer ganz anderen Energie auch ist und eben den Fokus auf diese positiven Dinge eben in naher Zukunft legt und eben nicht auf die ganzen Nebenwirkungen, die man vielleicht hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und bei mir, also ich bin da ein Riesenfan von und ein Riesenfreund von, dass man sich eben so Ziele steckt, auch definitiv nach so einer Diagnose. Also ja, Hut ab. Wahnsinn, dass du das geschafft hast, unglaublich.
Dankeschön, aber ich habe auch eine tolle Tanzgruppe, das sind ganz tolle Freundinnen und ich glaube, mit so viel Rückhalt kann man so viel schaffen. Also ich bin echt gesegnet, habe ich festgestellt, während der Krankheit mit ganz tollen, lieben Menschen. Also das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, aber so offen, wie man sich präsentiert, kommt das Offene auch zurück und ja, ob das ein kleines Päckchen war, was in die Reha mit viel Konfetti geschickt wurde, weil gerade Fasching war oder ja, immer so die Kleinigkeiten. Dann stand was vor der Tür, netter Anruf. Also es ist wunderbar. Mhm. Bin ich sehr dankbar, wie das alles gelaufen ist.
Ach, wie schön. Das freut mich sehr. Ja, das ist so, also wie du es auch sagst, also was Menschen bewegen können oder dieser Zusammenhalt dann eben, dieses Gefühl, man ist nicht alleine, das ist schon unglaublich wertvoll dann eben auch. Du hast einen liebenden Ehemann an deiner Seite gehabt, du hattest deine Freunde, die Tanzgruppe an deiner Seite und wenn man eben so ein gestärktes Umfeld auch hat, dann fällt einem auch vieles auch viel, viel leichter dann eben, als wenn man eben, ja, zum Beispiel auch alleine wäre oder so, ne?
Ja, das stelle ich mir tatsächlich echt schwierig vor. Also wer jetzt keinen Partner hat und so eine Diagnose kriegt, die Familie vielleicht noch weiter weg wohnt, dann ist das alles natürlich viel schwieriger zu managen.
Ja.
Aber auch hier kann man empfehlen. Also zum Beispiel, ich bin im Reha-Sport nach Brustkrebs, für Darmkrebs gab es hier nichts. Aber die haben mich mit meinem Darm akzeptiert, ja, am Anfang gewundert, warum darf die keine Bauchübungen machen? Aber tatsächlich stärkt so eine Gruppe auch. Und ich glaube, wer jetzt alleine ist, dann kann man sich trotzdem vielleicht ein paar Gleichgesinnte suchen, zusammen Kaffee trinken gehen oder mal eine Runde laufen und ja, einfach über Themen vielleicht auch unterhalten, die anderen vielleicht irgendwann dann auch nicht mehr hören können. Oder die einen beschäftigt und man versteht sich einfach.
Ja, und man versteht sich eben auch ohne Worte, ne? Also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Auch egal, was es für ein Krebs ist. Es ist auch egal, ob das jetzt Brustkrebs ist, Darmkrebs ist oder was auch immer, Lymphdrüsen, Prostata, lalala. Mhm. Krebs ist Krebs und man hat eben diese Verbindung und man weiß eben, wie die Menschen oder was sie durchgemacht haben. Die Menschen, die eben nicht in so einer Erfahrung stecken oder gesteckt haben, die können eben nicht mitreden, die können nicht mit dir fühlen, auch wenn sie es versuchen und alles. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn du mit einer betroffenen Person eben sprichst.
Ja, das stimmt. Also und ich glaube, jeder, der eine Krebsdiagnose mal erhalten hat, der wird bestätigen, dass sich danach alles ändert.
Und das da wollte ich gerade drauf hinaus. Genau, erzähl doch mal.
Ja, also ich bin mental einfach viel, kann man weiser sagen? Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Also viel gestärkter oder viel bewusster lebe ich. Ich möchte alles jetzt machen, nicht verschieben. Ich möchte mich dann auch nicht hindern lassen von meinem Körper. Ich denke halt, es gibt immer einen Plan B. Also wenn ich dann Durchfall unterwegs kriege, gibt es eine Toilette irgendwo. Also es gibt immer eine Lösung. Und warum soll ich dann zu Hause bleiben? Also das ist nicht die Lösung. Und einfach Sachen machen und nicht verschieben. A, weiß man nicht, wie viel Zeit man hat. Das soll jetzt aber auch nicht negativ klingen. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass ich sofort wieder einen Rückfall erleide. Aber so wie die Diagnose mich getroffen hat, so ohne einen erkennbaren Grund oder ohne, dass ich etwas gemerkt habe, muss man einfach sagen, jeden Tag genießen. Mhm. Jeden Tag das machen, auf was man Lust hat. Und klar, man muss auch arbeiten. Es macht auch nicht alles immer so Spaß. Und man hat auch trotzdem Stress. Aber einfach Dinge nicht aufschieben, Träume verwirklichen und alles anders genießen. Also ich finde auch, dass die Natur sich ganz anders anfühlt. Vielleicht, weil ich vorher nicht der läufende Liebhaber war, der da draußen in der Gegend rumgestiefelt ist. Mittlerweile muss ich echt sagen, ich nehme die Natur ganz anders wahr. Jeden Vogel, der singt, wenn die Wolken, auch selbst im Regen, ich finde es großartig, im Regen zu laufen. Also es ist einfach alles was Besonderes, wenn man das erleben kann und bewusst wahrnimmt. Und ich glaube, das kann jeder Krebspatient nachvollziehen.
Ja, definitiv. Ja, und es ist auch so, so wie du sagst, ne? Also man nimmt die Umwelt ganz anders wahr, man nimmt die Menschen anders wahr, man ist ganz anders mit dem Bewusstsein dann eben auch hier nach einer Krebserkrankung und ändert eben auch ganz, ganz viele Dinge und legt auch eben auf viele Dinge gar nicht mehr so den Fokus. Und das ist eben ganz, ganz wichtig dann auch, dass du das mitgibst. Ich würde noch total gerne einmal wissen, du hast eben gesagt, dass du mental sehr gestärkt bist. Gab es denn einen Moment, wo du mal drüber nachgedacht hast, warum du jetzt diese Diagnose bekommen hast? Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du dich nicht wohlgefühlt hast und wenn du in deine Vergangenheit zurückblickst, vor dem Krebs, gab es da irgendwas, wo du eben nicht so glücklich mit dir warst oder mit dem Umfeld?
Nein, also ich habe mich auch dieses Warum ich nie gefragt.
Ja, ist auch richtig so. Ja.
Also es hätte mich auch nicht weitergebracht. Mhm. Das wäre ja auch wieder negativ gewesen. Das war ich nie. Ich glaube, man muss einfach die Diagnose akzeptieren, dagegen angehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ankämpfen das richtige Wort ist. Also ich sehe mich auch nicht als klassischen Krebskämpfer. Nee, ja. Also sehr ich bin eher die mit dem Krebs tanzt. Also ich sehe das eher ein bisschen charmanter. Also ich wollte zum Beispiel auch nie, einer aus der Tanzgruppe wollte dem einen Namen geben, meinem Krebs. Mhm. Und habe ich gesagt, also geht gar nicht. Der hat keinen Namen verdient. Der zieht aus, der wird rausoperiert und der ist hier nicht erwünscht. Und so jemand kriegt keinen Namen. Ich glaube, das ist Typsache auch, wie man einfach damit umgeht. Das kann man auch nicht steuern. Also man kann ja nicht sagen, wenn ich mal so eine Diagnose kriege, gehe ich auch so damit um. Also ich habe ja nie darüber nachgedacht, überhaupt jemals Krebs zu kriegen. Also vielleicht über einen Herzinfarkt oder über einen Schlaganfall. Aber über Krebs tatsächlich, weil wir das nicht in der Familie haben und ich damit mit keinem Punkt eigentlich auf Krebs gepolt bin. Mhm. Nie geraucht, wenig Alkohol getrunken, ja, und relativ gut ernährt. Mhm. Klar, man kann immer alles ein bisschen besser machen. Das mache ich jetzt. aber tatsächlich, das warum ich hätte mich nicht weitergebracht. Okay. Das kann ich auch jedem raten, da nicht in eine Spirale reinzurutschen und sich diesen Ängsten auch zu stellen. Mhm. Und selbst Angst. Angst war mir immer zu wenig. Mhm.
Okay.
Mhm. Also ich gehe auch zu den Nachsorgeuntersuchungen. Bislang, toi toi toi, habe ich mental an mir gearbeitet und beschlossen, ich möchte da keine Angst haben. Weil wenn ich von Anfang an jetzt mit Angst dahin gegangen wäre, es wird ja mit der Zeit vielleicht schlimmer. Mhm. Weil die Chance steigt. Mhm. Also habe ich mental daran gearbeitet, ohne Angst dahin zu gehen. Ich gehe dahin, ich nehme meinen Fuchs Norbert mit und mein Schutzhörnchen. Ich komme immer mit meinem ganzen Schutzengel im Gepäck. Ich komme auch mit guter Laune. Ich lasse das alles über mich ergehen.
Ja.
Wir haben Spaß bei den Terminen mit den Ärzten, die nehmen sich wieder Zeit. Mittlerweile fragen die auch, was mein Bauchgefühl sagt, also auch die lernen dazu.
Sehr gut.
Und ich kann das nur jedem raten, weil ich kenne so viele, die so Angst haben vor diesen Terminen.
Genau.
Vor den Ergebnissen dann wieder. Dann dauert es ein paar Tage länger oder es ist ein Wochenende dazwischen. Es kommt das, was im Leben passiert, kommt so oder so, ob ich die Angst habe oder ob ich sie nicht habe.
Ja, absolut.
Also daran muss man vielleicht mental arbeiten, aber ich möchte keine Angst haben. Vor nichts mehr.
Sehr schön. Ach, liebe Esther, ich glaube, wir könnten noch viel länger quatschen, aber unsere Zeit ist ja auch so ein bisschen begrenzt. Ich danke dir jetzt schon mal für das wunderschöne Gespräch. Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden und die letzten Worte, die gehören jetzt ganz dir, was du der Community sagen möchtest. Und schieß los. Alles, alles Gute für dich. Ganz viel Spaß beim Karneval feiern und wir hören uns, wir sehen uns und ich bin raus und ciao.
Dankeschön, liebe Kendra. Dankeschön, liebe Zuhörer. Ich möchte euch eigentlich noch meinen Lieblingsspruch mit auf die Reise geben. Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorüber ist, sondern lernen im Regen zu tanzen. Und in diesem Sinne bereite ich mich dann mal auf die neue Kampagne, auf die neue Fasenacht vor mit meiner Tanzgruppe und bleibt gesund, werdet gesund und gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Habt immer die Hoffnung, dass es besser wird und vertraut euch selbst. Das wäre jetzt so mein Abschlusswort. Dankeschön. Tschüss.
Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview mit der lieben Esther? Es geht um das Thema Darmkrebs, was im März gerade ansteht. Es geht um Prävention und alle ab 50 sollten auch eine Darmspiegelung machen lassen. Man kann sogenannte Stuhltests machen lassen. Bei den Männern ist es ein bisschen eher dran, bei den Frauen erst ab 55. Das durfte ich von der lieben Esther lernen. Und es ist ganz, ganz wichtig, euch das mitzugeben. Also achtet auf euch, achtet auf die Vorsorge, geht zur Früherkennung vor allem auch und achtet auf jeden Fall auf euch selber. Die liebe Esther hat uns so schön mitgenommen, wie wichtig das Umfeld ist, wie wichtig auch der Sport an sich ist und vor allem, wie wichtig Ziele sind, wie wichtig es ist, an Ziele zu glauben, an Zielen zu arbeiten. Und auf jeden Fall auch, dass du nicht alleine bist. Sie hat uns mitgenommen in ihren OP-Marathon, hätte ich beinahe gesagt, und in ihre wundervollen Ärzte auch. Was es für tolle, empathische Menschen gibt, die Ärzte sind, die ihren Job zu 100% lieben, zu 100% mit ganzer Seele dabei sind und die sogar ihren Skiurlaub verschieben. Also wenn das nicht fantastisch ist, dann weiß ich es auch nicht. Und ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dass du gesund bleibst. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Gesundheit. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, als Angehöriger, als Betroffener, als Organisation, als Arzt auch sehr, sehr gerne, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir bald hier zusammen im Podcast sitzen und ein Interview führen. Also, meine Lieben, bleibt gesund. Ich bin raus. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon auf nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Kendra.